Es war gerade Ostern, nun möchte ich dazu einen Ostertext lesen. Aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20. Johannes 20. An dem ersten Tage der Woche kommt Maria Magdalena früh, da es noch finster war, zum Grabe und sieht, dass der Stein vom Grabe hinweg war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, welchen Jesus lieb hatte, und spricht zu ihm: Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grabe, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und nun vom 11. Vers. Maria stand vor dem Grabe und weinte draußen. Als sie nun weinte, guckte sie in das Grab. Und sie zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, einen zu den Häupten und den anderen zu den Füßen, da sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und diese sprachen zu ihr: Weib, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Soweit. Ein Bruder sagte mir vorhin: So schade, dass wir nur einen Tag hier sein dürfen. Das ist wohl so, aber die Welt ist so groß, dass man nicht durchkommt. Nun dachte ich, bei Gott kann ein Tag wie 1000 Jahre sein. Also möge dieser heutige Abend ein Gesegneter sein, dass sie den Rest ihres Lebens dadurch gesegnet sind. Nun, vor dem ich hierüber rede, über dieses Wort, lasst uns noch einmal die Augen schließen im Gebet. Herr, wir bitten dich, dass dein heilig Wort nicht nur tote Buchstaben seien heute Abend, sondern lebendig zu uns reden, ohne Ausnahme. Lass doch keine unter uns sein, der nicht vernimmt, was du ihm heute Abend sagen möchtest. Wirke über Bitten und Verstehen, Herr. Herr, wir haben gesagt und gehört, das eine sagte: Wie schade, dass wir nur einen Tag haben. Aber bei dir kann ein Tag wie 1000 Jahre sein. Schenk doch, dass dies eine gesegnete Stunde sei zu deiner Ehre. Amen. Nun, in diesem Text hören wir von einer Hauptperson, und das ist die Maria. Nicht Maria, die Mutter Jesu, auch nicht Maria, die Mutter des Jakobus, sondern Maria Magdalena. Magdalena wurde sie genannt, weil sie von Magdala kam. Ihr Ort, der hieß Magdala. Und dann haben sie ihr den Beinamen gegeben: Maria Magdalene. Sie kam von Magdala. Und befindet sich nun hier früh morgens, als es noch dunkel war, auf dem Weg zum Grab Jesu. Aber sie war doch nicht allein. Da waren ja mehrere Frauen. Aber nun in unserem Text hier, im Johannesbrief, ist die Rede nur von ihr. Doch seltsam. In den anderen Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, wir werden die anderen Frauen auch aufgenannt. Die anderen Marias, Salome und so weiter. Aber hier im Johannesevangelium hören wir nur von einer, dass man fast den Eindruck kriegt, war sie denn allein an diesem Morgen? Sie war aber nicht. Und hier ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir sehen müssen. Wir sind viele hier heute Abend. Wir können eine große Gruppe sein. Aber was tut Gott? Plötzlich nimmt er eine Person heraus. Holt er sich nur eine heraus? Das tut Gott. Keiner von uns kann sich hinter einen anderen verstecken. Wenn wir auch in einer großen Kirche, Organisation oder Erweckung oder Gemeinschaft sind, plötzlich nimmt Gott einen und redet über ihn ganz allein. Und am Tage des Gerichts, sagt die Bibel in Römer 14, Vers 12, dass ein jeder ganz persönlich für sich selbst Rechenschaft ablegen müsse. Geht so leicht, dass Kinder sagen, mein Vater ist ein Pfarrer, der ist ein Prediger und darum. Oder die Frau kann sagen, mein Mann. Aber der Tag und die Stunde kommen, wenn Gott die Frau nimmt und sagt, so, weg mit dem Mann. Nun musst du Rechenschaft ablegen. Für jede Stunde deines Lebens. Jedes Wort, das du geredet hast. Jeden Gedanken, den du getan hast. Hier in diesem Text wird nun ausführlich über Maria Magdalena geredet. Aber sie war nicht allein. Sie war in einer Gruppe. Aber der Herr holt sie da heraus. So wird Gott uns auch. Plötzlich wird einen jungen Burschen nehmen, ein kleines Mädchen. Oder einen Greisen, Großvater, Großmutter, irgendeinen. Jeder von uns muss sich das ganz klar sein, dass ein jeder für sich Rechenschaft ablegen muss. Keiner kann sagen, ja, aber mein Mann, der war Prediger. Oder mein Vater war dieses oder jenes. Mein Großvater war ein Christ. Nein, das wird mal mit uns geschehen, wie es mit Maria Magdalena geschehen ist. Und hier in der Bibel haben wir nun ihre Geschichte an diesem Tage, als sie zum Grabe ging. Und so hat der Herr seine Bücher im Himmel und da schreibt er genau jeden Lebenslauf. Unsere ganze Geschichte ist dort geschrieben. Bei Tag oder bei Nacht. Wir müssen ja Rechenschaft ablegen für jedes unnütze Wort, das wir geredet haben. Jede Tat, sie sei gut oder böse. Alles ist da aufgezeichnet. Welch ein Tag wird das sein, wenn Gott uns nimmt und alle Welt können unsere Geschichte lesen. Wie wird das sein? Denk mal nur an dein vergangenes Leben, wie es verlaufen ist, was geschehen ist. Alles wird ans Licht kommen. Da denke ich an den anglikanischen Priester in England, der kurz vor seinem letzten Atemzug seine Frau erzählte, wie er den Richterstuhl, den Thron Gottes herabkommen sah mit dem Richter und alle wurden entrückt. Aber dann sagte er, Frau, plötzlich war ich ganz allein vor den Richterstuhl. Ganz allein. Ganz allein. So wird ein jeder von uns ganz allein vor Gott stehen. Und Gott sagte, du, wo ist deine Frau? Wo sind deine Gemeindeglieder? Wo sind deine Kinder? Wo sind deine Sekretären und Sekretärinnen? Er konnte das nicht verstehen. Plötzlich war er ganz allein und sagt, was ist von den anderen geworden? Ich sah die ganze Menschheit in einem Nu, entrückt. Und nun plötzlich stehe ich ganz allein vor Gott. Das ist eine Tatsache. Jede Hans und Franz, jeder Mensch, sei es Clinton, sei es wer, Mandela, jede wird vor diesem Thron erscheinen müssen. Was die Welt dazu sagt oder nicht, spielt dann keine Rolle. Jetzt stehen wir vor Gott und müssen vor ihm Rechenschaft ablegen. Darum hier im Johannesevangelium holt Gott sich Maria Magdalene heraus und sagt uns, schaut mal, nun wird das himmlische Licht auf sie geworfen. Und die Bibel sagt, das wird mit einem jeden geschehen von uns. In diesen Tagen hörte ich eine erschütternde Geschichte. Ich nenne den Namen von dem Mann heute Abend nicht. Er war Polizist. Aber dann fühlte er unglücklich und meinte, dass Gott ihn gerufen hätte, das Evangelium zu verkündigen. Und er wurde Pfarrer. Er verließ den Polizeidienst, studierte Theologie und wurde nun ein ordinierter Pfarrer. Aber die Straßenkinder, die Drogensüchtigen, die Welt draußen, die war ihm nah ans Herz. Und so ging er dann auf die Straßen nachts herum und brachte denen das Evangelium, verteilte Traktate, brachte ihnen die Botschaft. Und in seinem eigenen Haus hatte sehr oft 30 Jugendliche und Kinder. Das ist schon ein kleines Opfer, nicht? Wenn man 30 von diesen Straßenkindern im Haus hat. Da kann man nicht einfach nur für sich selbst leben, sondern für die. Aber er meinte, tat's alles für den Herrn. Aber dann sah er die Lage in der Welt und wie was hinging, wo das hinging und sagte sich dann vor nicht lange Zeit, vor kurzer Zeit, ich gehe in die Politik und sorge dafür, dass wieder Gerechtigkeit regiert. 4 Tage vor der Wahl platzte seine Hauptblutader. Er war nah beim Spital. Die Ärzte haben gleich eingegriffen. Aber nach ein paar Minuten war er klinisch tot. Die Ärzte sagen 15 Minuten lang. Gleich eine Notoperation und nach 15 Minuten Herzmassage gelang es ihnen und er kam zum Leben. Sie sagen, das war ein lautes Wunder Gottes. Nun erzählt dieser Mann, was er in dieser Zeit erlebt hat. Er sagt, wie er aus dem Leib ging. Er sah seinen Leib da liegen. Dann ging er wie durch einen Vorhang. Und da war es ganz dunkel. Wie durch einen dunklen Tunnel. Finstere Nacht. Aber plötzlich an der anderen Seite das hellste Licht. Und als er dort zum Ausgang kam, da stand vor ihm: Es ist den Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Dreimal kam dieses Wort buchstäblich vor seinen Augen. Es ist den Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Hebräer 9, Vers 27. Da sagte sich, oh, das bedeutet also, dass dies mein Sterbetag ist. Und dann sagte er, da sah er den Weg links ins Verderben und rechts in die ewige Seligkeit. Und dann sagte der Herr zu ihm, die Stimme kann man nicht beschreiben. In der Offenbarung steht es, seine Stimme ist wie eine Stimme großes Wassers, wo viel Wasser hinuntergeht. Gehen Sie mal zu dem Rheinwasserfall. Sie wissen wohl das Rauschen, wenn der voll ist und den Strom herunterkommt. Er sagt, solch eine Stimme, die war erschreckend. Es war fast wie ein Donner vom Himmel. Und die sagte ihm, du gehörst zu der Gemeinde Laodicea. Du bist lau in deinem Christentum. Du bist ein Pharisäer. Und er sagte, nein, Herr, siehst du nicht, Herr, ich bin es. Er meinte, der Herr hatte sich getäuscht und sah einen anderen. Und er sagt, nein, Herr, ich bin es, ich, und nannte seinen Namen. Er sagt, ich bin doch nicht lau, ich bin kein Pharisäer. Herr, ich hatte 30 Kinder in meinem Haus, die ich versorgt habe. Ich habe gepredigt, Tag und Nacht war ich auf den Straßen, habe ihnen das Evangelium gebracht. Und so zählte er seine guten Werke auf und sagte dem Herrn Jesus alles, was er getan hatte. Und er sagt, als er sprach, schwieg der Herr und war mäuschenstill. Sagt, Herr, du irrst dich, ich bin es. Ich bin kein Pharisäer. Ich habe mein ganzes Leben geweiht für dich und dein Dienst. Ich habe anderen was vorgepredigt. Und er sagt, als ich fertig geredet habe, da sagt der Herr Jesus, du hast einen fremden Gott, den du gedient hast. Du hast mir nicht gedient, du hast dein eigen Ich gedient. Du bist ein Egoist. Dein Gott bist du selbst. Er sagt, es ging ihm durchs Mark und Bein. Du konntest nicht fassen. Er war ein feuriger Prediger. Aber Gott im Himmel sagte, das war dein Götze. Es ging um dich, nicht um meine Sache. Die Kinder in deinem Haus, da hast du deinen Gott gedient. Und der Gott warst du selbst. Lieben Freunde, diese Zeugnisse sollten uns durch Mark und Bein gehen. Dies sollte eine Stunde sein, wo ein jeder sich ernstlich prüft vor Gott. Wem diene ich? Diene ich Gott oder mir selbst? In wessen Dienst stehe ich? Und er sagt, dann sagte der Herr, der Weg, den du gehst, führt ins Verderben. Und sagt, da sind Millionen in dieser Welt, die das gleiche Leben leben wie du. Und wenn sie nicht Umkehr machen, belanden sie ins Verderben. Und dann erwachte er und die Ärzte sagten, 15 Minuten warst du tot. Aber ein Bundesgeschehen uns gelungen, als wir das Herz mit der Herzmassage begannen, plötzlich, Punkt es, war wieder Puls da. Und heute geht in der Welt herum und warnt die Christenheit, die Millionen, und sagt, Menschen, lasst euch das nicht widerfahren. Gott war mir gnädig. Gott durch seine große Gnade und Liebe und Güte hat mir mein Leben wieder geschenkt, dass ich mich bekehren konnte vom Götzendienst zum Dienst des Herrn Jesus. Also, so hat Gott ihn herausgeholt, den anderen, hier Maria Magdalene, denken Sie mal an den Augenblick. Jeden Tag sind wir einen Tag näher, wo Gott uns aus der Familie, aus dem Familienkreis, da wo wir wohnen, herausholt. Und er kann das jetzt schon tun. Und wir wären weise und sind weise, wenn wir auch unser Leben jetzt betrachten und sagen, wie sehe ich eigentlich aus? Wie ist mein Lebenslauf? Nicht vor Menschen, nicht in meinen Augen, aber in den Augen Gottes. In den Augen Gottes. Menschen, ob wir wollen oder nicht, der Tag, der kommt. Ob wir nun Gott leugnen oder ihn bekennen, kein Unterschied. Wir müssen einst vor Gott allein stehen und Rechenschaft ablegen. Das wird einem so groß, wenn man Johannes 20 liest. Da wird nur die Maria Magdalene herausgeholt, die anderen nicht. Nun, wer ist diese Maria Magdalene? Kommen wir jetzt zum zweiten Punkt. Das ist die, in der einmal einst 7 Teufel wohnten. Der Herr Jesus hat 7 Teufel aus diesem Mädchen getrieben. Wir wissen nicht viel von ihr. Wenn man ihr Leben im Neuen Testament betrachtet, bekommt man den Eindruck, dass sie sehr wohlhabend war. Sie hat den Herrn Jesus und die Jünger reichlich gedient. Fast von Anfang an war sie in der Nachfolge Jesu. Es gibt einige, denen es nicht gefällt, besonders heute in der feministischen Welt, sagten, wie konnte der Herr Jesus nur 12 Männer als Jünger haben? Warum hat er keine Frau oder Frauen dazwischen gehabt? Das kümmert mich nicht. Nicht, dass ich nichts mit Frauen zu tun habe. Meine Gattin ist hier, die ist auch eine Frau. Und ich habe Kinder, das sind alles weibliche, vom weiblichen Geschlecht. Und da gehört meine Mutter und meine Schwiegermutter auch zu. Aber in der Nachfolge Jesu waren viele Frauen. Und in der heutigen Sprache können wir sagen, auch die Maria Magdalene war eine Jüngerin Jesu. Sie hat von frühste Zeit seines Dienstes war sie in der Nachfolge Jesu. Und der Herr Jesus hat diese Menschen wertvoll behandelt, mit der größten Ehrfurcht. Also sollte uns das nicht kümmern, wenn keine Frau unter den Zwölfen war. da waren viele andere in der Nachfolgeschaft. Und die waren dem Herrn Jesus teuer und wert. Und diese wurde den größten Segen zugeteilt. Als die Jünger sich versteckten, wegen der großen Angst, die sie hatten, außer Johannes, der beim Kreuz war, war Maria Magdalena eine von denen, die bis zum Ende dem Herrn Jesus beigestanden hat. Und sie war die Erste, die ihn gesehen hat, nach der Auferstehung. Und sie war die Erste, der die Botschaft empfangen hat. Geh hin und sag es meinen Jüngern. Sogar den Jüngern wurde die Botschaft von einer Frau gebracht. Und diese Maria Magdalena. Und wer war sie? Eine, in der 7 Teufel gewohnt haben. Das ist keine kleine Sache. Aber wenn man ihr Leben nun betrachtet, ist es wie ein Traum. Man kann es nicht glauben. Man sieht keine Spur davon, dass einst in ihr 7 Teufel gedroht haben. So kann der Herr Jesus die Teufel aus seinem Leben vertreiben. So kann der Herr Jesus uns befreien, dass es wie ein Märchen zu sein scheint. Dass man sagt, das kann ich nicht glauben, dass dieses Mädchen solch ein Mädchen gewesen ist. Das kann der Herr Jesus schaffen. So kann er uns vollkommen neu gestalten. Den Herzen, den schlimmsten Gebundenen, der am härtesten gebunden war, kann er vollkommen frei machen. Und dass keine Spur von dem zu sehen ist. Es ist natürlich eine traurige Sache, wenn wir uns Christen nennen und identifizieren uns mit Jesus Christus, aber da steckt noch was von dem Alten drin. Das ist eine schlechte Neugeburt. Wenn vielleicht ein Teufel raus ist und da sind noch 6. Oder 3 sind raus und 3 sind noch drin. Das ist nur eine halbe Geschichte. Nur eine halbe Geschichte. Das ist nicht gut. Jesus, wenn er die Teufel austreibt, kann er sie alle austreiben. Und das Leben ganz neu machen. Und nicht, dass man weiter mit einigen von diesen Teufeln lebt. Wir hatten jetzt ein 20-jähriges Zulu-Mädchen, die im November vergangenen Jahres zu uns kam und von Teufeln geplagt wurde. Sie war besessen. Ein furchtbares Bild. Wenn sie von diesen Mächten ergriffen wurde, dann lag sie auf den Bauch und ging wie eine Schlange auf den Bauch. Auf und ab, über die Betten, über die Stühle, wieder unter die Betten durch. Wie eine Schlange. Und wenn das vorüber war, dann suchte sie das Angesicht Gottes und bereinigte ihr Leben. Aber dann kamen diese Mächte wieder, offenbarten sie sich so in ihrem Leben. Und sie konnte nicht frei werden von diesen Mächten, Dämonen. Aber vor kurzer Zeit wurde sie vollkommen frei. So wie der Herr Jesus diese Maria befreit hat. So kann er und befreit er auch heute noch Menschen. Wenn man sagt, dass die können nicht befreit werden. Die können. Der Herr Jesus tut es heute noch. Er ist gestern, heute und bis in Ewigkeit der gleiche. Die Eltern freuen sich. Sie hat ein wunderbares Zeugnis. Dass man sagt, was? war solches in dir? Und lieben Freunde, wenn man in der Bibel liest, da gibt es manches. Da gibt es sogar einen Geist der Furcht, Geist der Unsittlichkeit, Geist der Lüge. Es gibt vieles, was in einem Menschen wohnen kann. Aber nun die persönliche Frage, hat der Herr Jesus Sie schon befreit davon? Oder ist das noch ein Problem für Sie? Haben Sie noch damit zu kämpfen? Oder hat Jesus Sie befreit? Jesus kann vollkommen befreien. Und was es auch sein mag, welch ein Zeugnis von der Maria Magdalene. Die Bibel sagt uns nicht, was für Arten Dämonen das waren, was für Teufel das waren. Aber wir wissen, wenn ein Mensch besessen ist, dann zeigt sich das. Das kann man oft in den Augen sehen. Das kann man oft hören, wie das aus dem Munde kommt. Das kann man sehen an die Taten und Werke des Menschen. Furchtbare Sklaverei, wenn man vom Satan geritten wird. Aber wie gut, Jesus trieb diese 7 Teufel aus. Sie wurde frei und aus Dankbarkeit für die Freiheit hat sie den Rest ihrer Zeit und den Rest des Zeit Jesu auf dieser Erde ihm treu gedient, ihm nachgefolgt, auch mit ihrer Habe. War sie wie eine Jüngerin Jesu, ist ihm treu geblieben. Und am Kreuz finden wir sie. Als in Todesgefahr war, als die Jünger gelaufen sind wie die Hasen, weil sie ihr Leben liebten, vor Furcht, dass sie umkämen, hat dieses Mädchen gestanden und ist sie gestanden zu Jesu. Ist ihm treu geblieben. Wenn wir in den Himmel kommen, werden wir wohl manche Überraschung haben. Von jungen Mädchen, die dem Herrn treu waren, als manche Junge versagt haben. Und dann der Herr sie beglückt hat und dieses Vorrecht gestanden hat, dass sie die Erste war, den Auferstandenen zu sehen. Und dass sie die Erste war, die die Auferstehungsbotschaft verkündigt hat. Sie hat nicht getrauert, oh, meine Vergangenheit, meine schlechte Vergangenheit. Ich schäme mich, ich möchte mich am liebsten verstecken. Ich will mich nicht sehen lassen. Das ist ein verkrampftes Leben. Sie war auch nicht depressiv. War froh und frei. Sie ist mit den Dämonen zu Jesus gekommen. Hat eine Begegnung mit ihm. Und er hat sie befreit. Und war nun ein frohes, freies Gotteskind. Und hat ihm gedient. Und wurde das Glück geschenkt, dass kein andere geschenkt wurde. Nur diese, die mal 7 Teufel in sich hatte. Uns bekannt war, sie war so. Aber aus Dankbarkeit für das, was Jesus an sie getan hat, hat sie ihm treulich gedient. Unaufhörlich. Und ist dem Herrn Jesus treu geblieben. Und lieben Freunde, es heißt, als es noch dunkel war, am Sonntagmorgen, da ist sie schon auf und ist hin, um den Leichnam Jesu Ehre zu beweisen, ihn zu salben. Als es noch dunkel war, die erste Gelegenheit, sie konnte es nicht vor dem, es war ja Sabbat. Da durfte sie nicht. Das war gesetzwidrig. Wir haben ihn gerade vor dem haben Josef von Arimathea und Nikodemus den Leichnam genommen und diese Frauen und die Maria Magdalene nachgefolgt, wo sie ihn hinlegten. Und hat sich das Grab gemerkt. Da. Und dann ist sie schnell nach Haus. Und die erste Gelegenheit, die sie hatte, ihr Herz brannte für ihren Herrn. Ihr Herz schlug für Jesus Christus. Die erste Gelegenheit, noch vor Sonnenaufgang, es war noch dunkel, es war noch finster, macht sie sich auf. Und Gott sieht ihr Herz. Und Gott notiert alles, was sie tut. Schreibt das in sein Buch. Und sie geht hin. Wo läuft sie hin? Wo geht sie hin? Zu einem toten Jesus. So viel, wie sie wusste. Sie wusste ja nicht, dass Jesus auferstehen wird. Das wussten die Pharisäer. Wir dummen Christen. Wir dummen Jünger Jesu. Kein Jünger hat erkannt, dass Jesus aufstehen will. Aber die Pharisäer, die gingen zu Pilatus und sagten, doch dafür, sende Soldaten dahin, dass sie ein Siegel auf den Stein tun, weil er hat gesagt, er wird den Tempel zerbrechen, nach 3 Tagen wird er auferstehen. Kann man das fassen? Wie können die Christen und die Jünger Jesu mit Blindheit geschlagen sein? Dass die Pharisäer, die Lauen, die verdammt werden, wenn sie sich nicht bekehren, aus ihrer Lauheit, vom Christentum nur eine halbe Geschichte machen, mehr Licht haben als die Jünger Jesu. Da sitzen sie, deprimiert, liegen am Boden. Unser Herr ist tot. Aber die Feinde sagen, er hat gesagt, am 3. Tage wird er auferstehen. Und da finden wir nicht ein Jünger, der sich daran erinnert. So kann Jesus zu uns lesen, zu uns reden, uns geht da hinein und da heraus und geht nicht in unseren Verstand. Funktioniert nicht im Kopf. Denn so sage ich so oft, unser Verstand ist oft nicht hier, hier im Hinten und wir sitzen drauf. Und dann geht es nur da rein und da raus. Funkt gar nicht. Aber bei den Pharisäern, sie sagten, nun ist die größte Gefahr. Das wird das Schlimmste sein. Die Jünger kommen und stehlen ihn und dann verbreiten sie die Lüge, dass er auferstanden ist und dann ist das Letztere ärger als das Erste. Und da hat der gute Pilatus den Männer gesandt, Grabstein versiegelt, sein großer Stein. Man rechnet, dass der Stein sehr wahrscheinlich zwischen 3 und 3,5 Tonnen gewogen hat. Da war eine Tür, kannst du ihn durchgehen. Und dieser Fels musste das ganz schließen. Ein gewaltiger Stein, kann man die Frauen verstehen, nicht in dieser Geschichte, aber in den anderen Evangelien, dass sie sagten, wer wälzt den Stein weg vom Grab? Aber Gott tat. Der wälzte den Stein weg. Er hat den Stein nicht weggewälzt, sodass Jesus heraus konnte. Nein, sondern dass die Jünger hinein konnten. Dass die Maria Magdalena hineinschauen konnte, hineingucken konnte. Und dass der Petrus und Johannes hineingehen konnte. Nicht, dass Jesus herauskommen sollte. Am selbigen Abend saßen sie ja hinter verschlossenen Türen, hinter Schloss und Riegel, und plötzlich, ohne dass ein Fenster aufbaut oder eine Tür, stand Jesus unter sie und sprach mit ihnen. Der kann durch die Mauer gehen. Der ist Geist. Und da stand er und sagt, Friede sei mit euch. Und er offenbarte sich seinen Jüngern. Also, diese Maria, früh noch, als die anderen schliefen, als die anderen noch fein im Bett lagen. Die Wärme des Bettes, dort gemütlich, zufrieden, war sie schon auf und ging dahin. Hatte ein Herz, das für Jesus schlug. Darf ich heute Abend ohne Ausnahme jedem eine persönliche Frage stellen? Schlägt Ihr Herz für Jesus Christus? Es ist eigentlich eine Gräueltat und eine Schandtat, dass Maria für ihren toten Jesus mir tat und mir Gefühl hatte, als sie für einen lebendigen Jesus. Sollte uns beschämen, dass dieses Mädchen ein engeres Verhältnis hatte zu dem sogenannten toten Jesus, als wir zu einem lebendigen. Wir, die wir sagen, er lebt. Sie sagt, er ist tot. Hier sind die Spezereien. Hier ist das Öl, ihn zu salben. Für ihren toten Jesus schlug ihr Herz, konnte nicht weiter schlafen. Als die anderen schliefen, erwachte sie aus dem Schlaf. Da stand sie auf. Sie eilte zum Grab in der Finsternis. Die Finsternis konnte sie nicht zurückhalten. Und wir werden von allem nichtigen Sachen und Pöbel zurückgehalten. Wie beschämend ist das. Vielleicht am Tage des Gerichts wird der Herr Jesus diese Maria nehmen und sagen, schau mal, das ist eine Frau. Siehst du, was sie für mich getan hat? Was hast du für mich getan? Sie dachte, ich bin tot. Du weißt, dass ich nicht tot bin, dass ich lebe. Aber ihr Herz schlug für Jesus. Sie war nur da, da war sie. Sie hatte ein Verhältnis zu ihm. Sie kannte ihn. Sie kannte seine Stimme. Sie sagte, als der Gärtner, sogenannte Gärtner, hinter ihr stand, sie schaute hinein und sah die Leichentücher, die Grabtücher da liegen. Und ein Engel an der Kopfseite und an der Fußseite. Zwei Engel dort. Sie sagten, Frau, wen suchst du? Denn sie stand beim Grab und weinte bitterlich. Sie weinte, herzzerbrechend. Ich komme gleich wieder, das ist eigentlich der letzte Punkt, wo ich mit schließen will. Und als sie sich umschaute, da sah sie den Mann und sie meinte, es ist der Gärtner. Sie sagt, Frau, warum weinst du? Sie sagt, sie haben meinen Herrn gestohlen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Ihr Herz schlug für einen toten Jesus. Der war ihr so kostbar. Und sie weinte bitterlich. Sie hatte ein zerbrochenes Herz. Ein zerbrochenes Herz. Ich denke, hier nur nebenbei gesagt, heißt es, da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, welchen Jesus lieb hatte. Das war natürlich der Johannes, der Autor dieses Briefes. Diese Epistel, der Johannes. Ich sage das nur nebenbei. Wir sprechen über Maria Magdalena. Aber nur einen kleinen Einschub von diesem Johannes. Johannes, der liebt das, immer wieder zu wiederholen. Wenn er von sich selbst redet, redet er von dem Jünger, den Jesus besonders liebte. Johannes, was willst du uns damit sagen? Willst du uns sagen, dass Jesus dich mehr geliebt hat als die anderen? Man bekommt fast den Eindruck, dass er behauptet, dass Jesus ihn mehr geliebt hat als all die anderen Jünger. wenn er von sich selbst rief, der Jünger, den Jesus so lieb hatte. Warum sagt er uns das? Die Liebe Jesu zu ihm ist ihm so groß geworden. Die Liebe zu ihm, die Jesus hatte, konnte er nicht vergessen. Und er meinte, er liebt mich mehr als die anderen Jünger. Er liebt mich mehr als alle anderen. Wir können den Mann nicht tadeln. Wir können ihn nicht schelten. Wir können ihn das nicht abtrünnig machen. Wir können ihn nicht kritisieren und sagen, was bildest du dir nur ein? Nein, die Liebe Jesu zu ihm ist ihm so kostbar gewesen, so groß, dass er sagt, da ist kein anderer, den er so liebt wie mich. Er war erfasst von dieser Liebe. Sind wir erfasst von dieser Liebe? Oder schlafen wir? Werden wir von dieser Liebe gedrungen? Da war etwas in der Maria Magdalene, was sie trieb. Sie wurde von der Liebe zu Jesus getrieben. Ihr Verhältnis zu Jesus, ihre Verbindung zu Jesus, dass selbst der tote Jesus das nicht von ihr nehmen konnte. Ihr Herz schlug für ihn. Sie wurde getrieben davon. Die Finsternis war nicht, konnte ihr das nicht wehren und kehren. Sie ging dahin. Wie sieht es in unserem Leben aus? Wir haben hier junge Mädchen. Wie sieht es mit euch aus? Kennt die Liebe Jesu, brennt in eurem Herzen? Oder sind da nur Burschen im Kopf? Nur Stroh? Wir haben hier Frauen. Schlägt euer Herz für Jesus? Mehr als für den Mann. Wenn ich sehr oft Menschen traue, dann sage ich, Jesus muss der Erste sein. Nicht die Frau, nicht der Mann. Jesus, der Erste. Weil er wird eines Tages kommen und einen Partner wegnehmen. Dann bleibst du zurück. Wird er dich plötzlich nehmen. Und du lässt den einen Partner zurück. Der Herr Jesus muss nicht der Dritte sein in unserem Leben, ihr Leben, sondern der Erste. Und dann ist die Frau eine wahre Frau für ihren Mann und der Mann ein wahrer Mann für seine Frau. Der Jünger, den Jesus so lieb hatte, unser Bruder Fano, der hat vorhin geredet, sagt, Gott hat mich bei meinem Namen gerufen. Immer wieder in seinem Leben, Gott hat mich bei meinem Namen gerufen. Das ist ihm köstlich, teuer und wert. Wie kann ich den verlassen, wenn andere auch untreu werden? Wie kann ich untreu werden? Er hat mich bei meinem Namen gerufen. Sie sind groß geworden. Und die Liebe Jesu. Und er sagt uns im Jesaja 59, Vers 15 und 16. Kann eine Frau ihr Säugling vergessen? Und wenn sie es auch vergesse, so will ich dich doch nicht vergessen. Ich habe dich in meinen Händen gemalt mit den Nägeln. Hat er dich gemalt in seinen Händen. Und dein Bild ist immer vor ihm. Bist du erfasst von der Liebe? Oder bedeutet dir das nichts? Bist du ein Schlafender, dass Jesus dich so liebt? Geht mir nichts an. Kümmere ich mich nicht drum. Wurst, das ist doch nichts für mich. Vielleicht sind wir so wie der Mann, der durch diesen dunklen Tunnel muss und mal die Donnerstimme vom Himmel hören, sodass wir erwachen aus unserem Schlaf. Vielleicht, wenn wir nicht hören und vernehmen, was Gott uns sagt. Dass Gott seinen Sohn für uns gab in dieser Welt. Sein Ein und Alles. Und wie sollte er mit ihm uns nicht alles schenken? So lieb hat er uns gehabt, dass Jesus ans Kreuz schreiben musste. Wurde uns am Karfreitag vor die Augen gemalt. Und bewegt uns das? Berührt uns das? Dass Jesus ausrief, es ist vollbracht, vollbracht, es ist geschehen, ich bin frei. Und wir sitzen noch gebunden in Ketten der Hölle und zweifeln noch, liebt Jesus mich oder liebt er mich nicht? Bin ich zur ewigen Seligkeit bestimmt oder bestimmt für die Hölle? Wie verdreht können wir doch sein? Wie dumm und blind und kapieren nicht, worum es geht. Aber Johannes war nicht solch ein Esel. Der sagte, der Jünger, den Jesus besonders liebte. Und jeder Christ sollte sagen, es gibt keinen anderen in der ganzen Welt, der so gesegnet ist, der so glücklich sein kann, wie ich. Solch ein Sünde. Und Jesus hat mir meine Sünden vergeben. Jesus hat mich befreit. Ich war ein hart gebundene. Und Jesus hat mich frei gemacht. Und wenn man anschaut, und wenn es ein Zeugnis gibt, dann können Menschen, müssen Menschen sagen, du, das ist wie ein Mädchen, das kann ich nicht glauben. Warst du so? Konntest du so wütend reden? Konntest du so schimpfen? Konntest du so rasen? Konntest du so fluchen? Konntest du so lügen und stehlen und betrügen? Kann ich nicht glauben. Ja, das war ich. So hat Jesus mich neu gemacht. Und aus Dankbarkeit will ich nur für ihn dienen. Bis zum letzten Atemzug. Und das hat Maria erlebt, die Magdalene. Und Jesus hat alles neu gemacht, hat sie befreit. Das Schönste, was es gibt. Lieben Freunde, wir können durchs Leben gehen. Aber wenn wir keine Begegnung hatten mit Jesus Christus und sein heiliges Wort uns nicht groß wird, gehen wir an alles vorbei. Das Ganze. Wir gehen an die Sache vorbei. Und am Ende, oh Mensch, welch ein Narr bin ich gewesen. Sir Winston Churchill, der soll bei seine Todesstunde ausgerufen haben. What a fool I have been. Welch ein Narr bin ich gewesen. Ich hoffe nicht, dass das um seine Seelenseligkeit war. Wäre traurig, wenn das so wäre. Aber vielleicht war er auch ein Fool, wie er gelebt hat. Nur es ging auch nicht immer gut mit seiner Frau. Seine Frau sagte ihm, Margaret Thatcher sagte, oder wer es war, sagte ihm mal, weiß nicht eine Frau, wer es war, sagte, du, wenn ich deine Frau gewesen wäre, hätte ich Gift in deinen Kaffee gegossen. Da sagte, und wenn du meine Frau gewesen wärst und hättest mir den Kaffee gegeben, hätte ich ihn getrunken. So kann es oft in Ehen gehen, dass die Butter von einer Seite zur anderen Seite fliegt. Ja, und dann trennen sich die Eltern. Eine traurige Sache, wenn solches geschieht. Herzeleid, die Kinder verkraften es nie. Sie leiden Zeit ihres Lebens. Wenn du deinen Mann nicht ausstehen kannst oder deine Frau, deine Kinder wegen, leb mit ihr. Und bete den Herrn Jesus, bitte den Herrn Jesus, dass er dein Leben neu macht. Natürlich der Betrug des Satans, dass der Mann andere Frauen sieht und meint, die sind besser als seine eigenen Frauen. Das ist eine verdammte Sache und eine verfluchte Sache in dieser Welt. Und gehen die Menschen den Segen verloren. Aber wenn das geschehen ist in der Vergangenheit, Jesus kann heute noch alles neu machen. Alles neu machen. Nun sehen wir diese Frau, dieses Mädchen am Grabe und sie weint bitterlich. Sie hat ein zerbrochenes Herz. Sie haben ihren Jesus gestohlen. Sie weiß nicht, in einem Evangelium heißt sie, heißt es, wenn ich doch nur wüsste, wo er ist, dann würde ich ihn holen. Das arme Menschenkind, die Maria, könnte sie den Leichnam tragen. Es ist Nikodemus und Josef von Arimathäa gelungen, zwei Männer Leichnam zu tragen. Das ist schon eine Sache. Ich habe schon viele Leichen getragen. Oh, das ist nicht so leicht oft. Ja, diese beiden Männer haben ihn vom Kreuz herabgeholt und nun sagt sie in ihrer feurigen Liebe, wenn ich nur wüsste, wo sie ihn hingelegt haben, würde ich ihn holen. So brennt ihr Herz und schlägt ihr Herz für Jesus. Schlägt unser Herz nun für ihn. Werden wir bewegt von dieser Liebe? Werden wir getrieben, dass wir das tun, was andere Menschen nicht tun? Dass wir so weit gehen, wie andere Menschen nicht gehen? Sind wir wie die Maria Magdalene oder nicht? Wenn einer unter uns oder mehrere unter uns nicht so sind, dann gebe ich dir nun heute Abend Rat. In Englisch sagt man, ich gebe dir einen Tipp. Bete und sag, Herr, ich bin lau. Ich bin ein Verdammter. Ich bin auf dem Weg zur Hölle. Aber ich bitte dich, schenk mir ein Herz, das feurig für dich ist. Schenk mir ein Herz, das für dich brennt. Schenk mir ein Herz, das von dieser Liebe getrieben, gedrungen wird. Dass wenn die anderen auch alle schlafen, dass ich aufstehe und dir diene, Herr, und dir folge und dir treu bin. Nun kommen wir zum letzten Punkt. Sie stand und weinte. Und weinte. Sie haben ihren Herrn gestohlen. Er war auferstanden. Aber ihr Herz war zerbrochen. Die Bibel sagt, der Herr ist nahe bei denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die ein zerschlagen Gemüt haben. Gott, die Bibel sagt auch, Gott wohnt bei denen, die zerschlagenen Herzens sind und ein zerbrochenes Herz und zerschlagenes Gemüt haben. Denen hilft er. Und wie nahe war die Hilfe? Wie kostbar. Aber nun, liebe Bruder, Schwester, jung und alt, hattest du schon einmal ein zerbrochenes Herz? Kennst du das? Ich habe letzten Sonntag in Südafrika gesagt, es gibt kein Mensch in der Welt, in der Vergangenheit noch in der Zukunft, der geisterfüllt sein kann, wenn er kein zerbrochenes Herz kennt. Es gibt kein Mensch, wo Gott wohnt und thront, der kein zerbrochenes Herz kennt und zerschlagenes Gemüt. Da beginnt's. Da beginnt's. Wo kein zerbrochenes Herz ist, da regiert ich, das Ego, der Götze aller Götzen. Und der wird emporerhoben in dieser humanistischen Zeit. In dieser Zeit, wo wir leben, macht der Mensch sich selbst zum Gott offensichtlich. Aber vor dem war es nur im Untergrund, mit einem frommen Gewand. Ich diene Jesus, ich tue es für Jesus. Aber wenn man vor ihm steht, da sagte er, du bist ein Götzendiener, du hast mir nicht gedient. Das waren deine eigenen Ziele, das waren deine eigenen Begierden. Wie anders das Herz, das für Jesus schlägt, aus Liebe. Und dem viel vergeben ist, liebt viel. Wunderbar, mit seinen Sünden zu Jesus zu kommen. wunderbar. Wir haben einen alten Mann, der ist in diesen Tagen zum Glauben gekommen auf der Missionsstation. Es kommen immer mehr Menschen. Wir hatten eine Pastorenkonferenz, waren noch nie so viele. Noch nie kamen so viele zu den Gottesdiensten. Noch nie hatten wir so viele Mitarbeiter wie jetzt. Noch nie. Aber dieser Mann, der ging ein und aus. Er sagt, aber mein Leben zu bereinigen, das kann ich nicht. Und dann hat er einen Traum. Und der Herr Jesus redete zu ihm. Und als er erwachte, ist er gekommen und sagt, du, ich will jetzt mein Leben bereinigen. Ich will meine Sünden bekennen. Und er sagt, ich beginne mit den Größten, mit den Schwersten. Ich habe gesagt, ich werde das nie tun, aber heute tue ich das. Müsst mal sein strahlendes Gesicht jetzt sehen. Seine Not ist dahin. Jesus hat ihm vergeben. Dem viel vergeben ist, der liebt viel. War das die Ursache, warum dieses Mädchen, die so besessen war mit 7 Teufeln, dass sie ihn so liebte? Und durch die Liebe den Mut bekam, durch dick und dünn hindurchzugehen, bis der Ode Maus Jesus ging. Sie war die Letzte dort am Kreuz und die Erste beim Grab. Und die Erste, die die Botschaft der Auferstehung verkündigt hat. Möge Gott schenken, dass dieses Zeugnis der Maria Magdalene uns zum Segen wird. Dass wir nie wieder das sind, was wir waren. Dass wir wie neue Menschen nach Hause gehen. Und ob der Elo-Segen hier in der Schweiz ist, das ist gut. Aber dass dein Verhältnis zu Jesus ist, das ist die wahre Sache. Das ist das Rechte. Ob ich hier bin oder nicht, ob ich predige oder nicht, darum geht es nicht. Sondern, dass Jesus die Teufel austreiben kann aus unserem Leben, uns frei machen. Aber es ist eine Schande, wenn wir uns zu ihm bekennen und leben weiter mit diesen Teufeln in uns. Es muss ein Ende haben. Und Jesus, der sie befreit hat, kann uns auch befreien. Warum machst du es nicht mit Jesus? Er hat ihr vergeben, er hat sie befreien. Warum du nicht? Du kannst die glücklichste Seele sein in dieser Welt, wenn das geschieht. Und herumgehen und sagen, da ist keine, den der Herr so liebt wie mich. Dass uns das so groß wird. Er hat mich bei meinem Namen gerufen. Er liebt mich. Eine Mutter kann ihr Säugling verwerfen. Als Kind habe ich gesagt, das gibt es nicht. Eine Mutter kann das nicht tun. Ich kannte nur meine Mutter. Aber die Mutter kann doch das nicht tun. Aber jetzt, wo ich älter geworden bin und im 65. Jahr, das noch nicht vollkommen 65 ist, aber da drin gehen plötzlich Augen ein, dass da keine Menschen sind, die ihre Kinder so morden wie die Frau. Dass der gefährlichste Ort in der Welt nicht in Südafrika ist, wo der Mandela regiert, sondern nah am Herzen der Mutter. Und wir leben in einer dunklen Welt. Da gibt es Lesbische, gibt es Homosexuelle, wird gesagt, es ist natürlich und so weiter. Aber Gott sei Dank, Jesus Christus kann uns vollkommen davon befreien. Vollkommen! Und wie die Maria Magdalene eine neue Person wurde, so können wir auch eine neue Person sein. Und den Rest unseres Lebens im Dienst des Herrn verbringen. Und die Glücklichsten sein in dieser Welt und der zukünftigen auch. Lasst uns beten, wir stehen dazu auf. Herr Jesus, lass diesen Text und diese Botschaft nicht nur auf schlafende Ohren fallen, sondern dass wir nun aufstehen wie wir mit unserem Körper aufgestanden sind, so geistlich aufstehen. Erweckt durch dein heilig Wort, dass auch wir befreit werden von unseren Sünden, dass auch unsere Sünden vergeben werden und dass du uns so köstlich wirst, wie du der Maria warst. Das schenke, Herr. Wie traurig wäre es, wenn am Tage des Gerichts du uns sagen musst, schau mal, der tote Jesus war für Maria von größerem Wert und größerer Realität als ich, der lebendige Gott. O Herr, wirke in unserem Leben und in unserem Herzen. Brich ein bei einem jeden heute Abend, dass du uns der Köstlichste wirst und das Allerwichtigste um deines Namens willen.